Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
Dieses Team, dieses Schicksalsteam.
Ich krieg direkt Gänsehaut.
Ja, so.
Könni, da ist es vorbei. So schnell, wie es gekommen ist, ist es auch wieder gegangen. Ich hätte fast gesagt wie eine Erkältung, aber das ist ja komplett falsch. Es wäre das komplett falsche Gleichnis. Es war ja ein angenehmer Rauschzustand, den wir da wie so ein D-Zug über uns haben drüber rollen lassen. Und dann sind diese Olympischen Spiele, dann ist dieses olympische Basketballturnier schon wieder durch. Hast du jetzt eigentlich, das müssen wir noch auflösen, um die Klammer zu setzen zu unserem ersten Podcast, hast du jetzt dann doch mal noch irgendwelche anderen Sportarten zumindest irgendwie gesehen? Irgendwas, wo du jetzt sagen würdest im Nachhinein, das nimmst du noch neben Basketball mit aus Olympia?
Also ich habe ein bisschen was gesehen, aber tatsächlich ob des Podcasts haben, ich meine, du hast gefühlt 4 oder 5 Basketballspiele an 2 Tagen, die du sehen solltest, wenn du im Anschluss darüber sprechen möchtest. Mhm. Was dazu führt, dass die Wunschvorstellung einfach 12 Stunden Sport zu gucken, die ist grandios. Das hat aber gerade nicht so in meinen Plan gepasst. Teilweise musste ich arbeiten. Jetzt war ich die letzten 2 Tage beispielsweise auf Ibiza bei einem Junggesellenabschied. Da kann ich dann auch nicht sagen, Boys, ich muss jetzt noch, keine Ahnung, ich wollte jetzt noch, der Turmspringen läuft nicht mehr, aber keine Ahnung. Das war, also, ich habe viel gesehen, nicht so viel, wie ich wollte, weil einfach ich fast alles Basketballrelevante sehen wollte. Und das hat mich dann schon eingeschränkt. Eine Sache, die auf jeden Fall auffällt, ist, meine ich zumindest, dass Sportarten, wo die man früher, ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben soll, als eher swaglos, also ohne so das Werf, ohne so den, dass die auch versuchen, was heißt versuchen, oder dass es Sportler gibt in Sportarten, die man eher so gesagt hat, das ist ein toller Sport, aber das ist so ein bisschen fad oder das hat jetzt nicht so viel mit Showmanship zu tun, dass es auch mehrere Sportarten, also beispielsweise der Radfahrer, weißt du? Ja. Das war die krankeste Pose, Mann. Vor diesem Pariser Eiffelturm. Und ich kann mich, also ja, es gab auch in der Vergangenheit natürlich auch so extravagante Radfahrer, aber das war schon so ein Stance. Ich dachte so, wow, es ist schon, vielen Sportlern sind bewusst, vielleicht auch kleineren Sportarten, denen es sonst schwerfällt, viele Klicks zu generieren und so. Da war schon klar, okay, wenn ich hier mal einen setze, dann habe ich die Chance, viral zu gehen oder dann habe ich die Chance. Wie oft dann der geile türkische Pistolenmann kopiert wurde als Zelebration. beim Hockey war einer dabei, der bei jedem Tor fast so eine Cristiano, also einfach so auch so ein, einfach so eine, die Arme so ausgebreitet hat und sich einfach umgedreht hat ohne Reaktion. Also ich hatte das Gefühl, dass es schon auch so vielleicht ein bisschen mit einem Auge auf die ganze Instagram, Social Media Abteilung, dass du die Chance hattest, da auch mal einfach an einem Tag deine 15 Minuten abzuholen. Und das finde ich gar nicht schlecht. So. Ich fand das cool, wenn irgendwie in so Sportarten, wo dann früher einfach mal so vielleicht so eine kleine Faust an den Leuten rausgerutscht ist oder einfach nur Freudentränen, dass da jetzt auch so ein bisschen was geht. Die Leichtathletik sowieso Stabhochsprung. Ich meine, der Typ, es waren schon viele Charaktere in Sportarten, wo man das nicht so kannte, fand ich.
Der türkische Schütze war ja wirklich eine der geilsten Stories eigentlich. Also, weil dieses Bild, wie der da mit der Hand in der Hosentasche, die anderen haben so cyborgartig sich irgendwelche Augengeschichten ausgedacht, um irgendwie noch die Treffsicherheit zu erhöhen. Und er steht da mit der Hand in der Hosentasche, seiner ganz normalen Lesebrille und ballert da einfach Silber raus. Und da ist das Internet ja auch einfach wieder so perfekt, ne? Wie dann einer da geschrieben hat, ey, die Türken haben einfach irgendeinen Auftragskiller geschickt. Und er hat, also wie viel lässiger kann man bitte Silber gewinnen als er? Das muss man wirklich mal sagen, ne?
Nee, das hat mir sehr gut gefallen. Generell Sportarten, wo du mit der Hand in der Hosentasche eine Silbermedaille gewinnen kannst, sind bei mir sehr weit oben.
Ja, das stimmt. Ja gut, also mir ist wieder aufgefallen, ich wollte dich noch fragen, außer Basketball, was wäre die Sportart olympische, die du am besten, wo du am größten Chancen vielleicht noch hast, nicht komplett unterzugehen? Ich habe völlig bodenlos, habe ich jetzt mir für mich festgelegt, also Fußball kann ich ja am besten spielen. So. Ich würde mir am ehesten noch irgendwas im Tischtennis zutrauen und ich glaube, das ist gnadenlose Überschätzung. Also nicht jetzt mit diesen Menschen, die dort sind, ne? Aber ich glaube, so mit einem Durchschnittsmenschen komme ich im Tischtennis noch einigermaßen klar. So. Also das würde mich jetzt mal interessieren. Wo sagt Per Günther, hat er noch so slightly Olympiachancen?
Also es ist wirklich wenig. Es ist wirklich wenig. Also normalerweise bin ich auch in meinen Hobbysportarten, ist glaube ich Tischtennis und Fußball das, wo ich sage einfach gerade so der Speed beim Fußball, wenn ich jetzt gegen andere 35-Jährige spiele, dann kann ich da noch punkten. Aber wie, ich war ja bei der Universiade mal, ich habe natürlich nicht an den Olympischen Spielen teilgenommen, da waren wir auch die Studentenversion der Olympischen Spiele, da waren im Deutschen Haus auch Tischtennisspieler. Und die haben dann wirklich so, an einem Abend präsentieren sich jede Sportart irgendwie und dann hatten die ihre, und da haben die wirklich einfach gesagt, so, versucht mal Angaben von uns anzunehmen. So. Und das war ein Dämpfer. Ich habe ja generell die Theorie, dass bei Tischtennis der Sport ist, wo sich die Deutschen am meisten überschätzen, einfach weil sie immer in ihrem Kosmos spielen. Du spielst in deinem ganzen Leben, spielst du gegen die gleichen drei Leute Tischtennis. Das und egal, stimmt, wie schlecht diese Riege ist, du wähnst dich als schon recht gut, wenn du nur der Zweitbeste bei den Pflaumen bist. Also egal wo, in welchem Dorf, du spielst gegen deine drei, vier Kumpels und da sind zwei völlig Blinde dabei und ein Guter und du bist der Zweitbeste, dann denkst du so, boah, ich bin schon kein schlechter Tischtennisspieler, aber du kreuzt zu selten, du stichst zu selten in andere Tischtenniswelten hinein. Und da habe ich schon gelernt, so okay, das ist was ganz, ganz anderes. Aber viel dabei, wo ich wirklich immer sage, das könnte ich, alles was mit Aushalten zu tun hat, kann ich gar nicht. Also lange monoton etwas tun, kann ich gar nicht. Das heißt so schwimmen, lange laufen, gehen, mit meinen Krokodilbeinen sowieso nicht. Weiß ich nicht. Dann alles, was so einfach Disziplin und lange trainieren, kann ich auch nicht. Ich weiß es nicht. Wo kann man einmal so ein bisschen schnell laufen? Also ich habe lange Leichtathletik gemacht. Als es noch 50 Meter waren, war ich tatsächlich so in meiner Stadt der Schnellste. Aber sobald es auf 75 Meter ging, war der Vorteil schon wieder vorbei. Ich war aus den Startlöchern mit meinen kleinen Beinen, war ich tatsächlich auf den ersten 20, war ich immer vorne. Wir haben mal so Sporttests gemacht, auch in Kienbaum in Deutschland. Da war ich schon unter den, da machst du so Tests, glaube ich, die ersten 30 Meter. Oder ersten 34 Meter, irgendwie sowas war das. Und da war ich, glaube ich, mit DeMond Green die Einzigen, die unter 4 Sekunden mal gewesen sind von den Basketballern. Aber natürlich, sobald es dann die Leute dann in ihre Strides kommen und dann längere Schritte machen, rauchen nämlich in der Pfeife. Also, ich gucke diese Sportarten und denke sehr, sehr häufig, nee, ich halte mich für sehr sportlich und trotzdem denke ich immer so, nee, da wäre ich auch nicht gut drin gewesen. Also so richtig gut.
Achso, ein weiterer Moment übrigens noch, als die Kugelstoßerin angefangen hat zu singen im Interview, da habe ich ja auch gedacht, alter Vater, das ist ja wirklich sensationell gewesen. Ich scroll hier gerade nochmal so ein bisschen durch, wo Deutschland Gold geholt hat. Reiten natürlich, ist ja klar, ne? Vierer Kajak, Zweier Kajak, rhythmische Sportgymnastik. Was haben wir hier noch? Ach so, ja klar, wir haben ja gleich auch noch eventuell eine Gästin, die vielleicht auch hier noch mal ein bisschen was über Gold erzählen kann. Triathlon Mixed, Dressur Einzel, klar, Reiten immer, ne? Rudern, Schwimmen, Vielseitigkeitsreiten. Da haben die Deutschen geliefert mit 12 Goldmedaillen am Ende. Und leider keiner Bronzemedaille für die Jungs, denen wir das nach den letzten Jahren so hart gegönnt hätten und vor allem eben auch Gordon Herbert so hart gegönnt hätten, dass er sich wirklich nochmal mit dieser Medaille verabschieden kann. Es ist am Ende der vierte Platz ist in dem Fall wirklich, glaube ich, undankbar, ne?
Der ist undankbar. Ich hasse es, wenn ich recht habe, du weißt ja, das Big-Millionen-Tippspiel, USA wird Olympiasieger und Deutschland wird Vierter. Es ist ein Fluch manchmal, einfach zu wissen, was passiert.
Das ist deine olympische Qualität.
Also ich bin wirklich hin und her gerissen. Ich habe mir das Spiel ein zweites Mal angeguckt, weil ich mir irgendwie, wenn wir jetzt darüber sprechen, ist es ja fast so, wir besprechen nicht unbedingt dieses Turnier oder wir sprechen nicht unbedingt das letzte Spiel oder die letzten zwei Spiele, sondern wir besprechen irgendwie mehr fast das, was passiert ist in den letzten 3 Jahren, glaube ich. Und da ist es wichtig, glaube ich, dass man das herausarbeitet, wie unfassbar grandios diese Jahre gewesen sind und wie besonders diese Jahre gewesen sind und was da passiert ist und fast schon weniger vielleicht wirklich mal so zu sagen, okay, wie gut waren diese letzten drei Spiele? So, wie... Die erste Halbzeit jetzt in dem Spiel, also es geht los, Serbien scored in den ersten 5 Possessions, scored glaube ich in den ersten 7 von den 8 Possessions und macht dann hinten raus auch 30 Punkte im ersten Viertel gegen die Mannschaft, die, die bis dato die beste Defense-Mannschaft war in dem Turnier. Es war kein einziges Mal wirklich, also gerade bei diesen ersten 5 oder ersten 8 Possessions, war kein Mal schlecht verteidigt, sondern es war immer gut verteidigt. Das Besondere an dieser Mannschaft ist aber nicht, dass sie immer gut verteidigen, sondern dass sie es geschafft haben, oder das war für mich das, das Besonderste, dass dieses Hauptmerkmal, dieses Extra zu haben, fast immer. Diesen extra Juice, von dem wir sagen, das ist der Juice, den du nicht kreieren kannst, den der Coach dir nicht aus dir raus, und der kann nicht sagen, spielt jetzt extra hart. So, das ist nicht das, was wir meinen, sondern wir meinen dieses, du hast eine normale Wahrnehmung von, ich spiele so hart, wie ich kann, und dann gibt es aber dieses, die Kraft, das Baby liegt unterm Auto der Mutter. Diese Kraft gibt es. Und dass diese Mannschaft fast, worauf ich nicht klar kam, ist, dass sie ständig so gespielt haben, A, und dass es dann auch wirklich häufig alle 5 waren und nicht 3 oder 2. Und dann diese kollektive Gier und so diesen extra Juice zu haben, das war das, was mich fasziniert hat an dieser Mannschaft. Diesen extra Fokus, diese extra Konzentration. Und jetzt, wenn du dir die erste Halbzeit auch gegen Serbien anguckst, dann haben sie immer gut verteidigt, aber trotzdem nicht diesen extra Juice gehabt, meiner Meinung nach. Und ich fand, du hast ihn auch angesehen, dass es für sie, dass sie oft versucht haben, sich das zu kreieren oder dass sie versuchst, das zu bekommen, aber das ist nicht so der Weg, den sie das sonst haben. Sonst hast du das Gefühl, Spiel geht los und du guckst sie an und denkst so, boah, die sind schon wieder im Modus, die sind entschlossen so. Und die erste Halbzeit war so, dass sogar ab und zu mal einer eine Rotation vergessen hat oder im Fastbreak hat es ein bisschen 2-3 Sekunden zu lange gedauert, bis du abgematcht warst. Es war, da hat einfach so ein bisschen was gefehlt in diesem Spiel gegen die Serben. Mhm. Und dann läufst du halt so einem Vorsprung hinterher und dann hast du eine Mannschaft, die sowieso ein schwieriges Matchup für dich ist. In diesem Flat Coverage, im Pick and Roll, hast du mit Micic, also normalerweise in dem Flat Pick and Roll, zwingst du so ein bisschen den Guard eben aus der Mitteldistanz zu werfen oder du versuchst mit Daniel, der so gut ist darin, dass der Boden passt, selbst wenn er kommt zum Großen, dass Daniel dann immer noch davor ist und im 1 gegen 1 verteidigen kann. Unglücklicherweise ist das mit Jokic dann immer noch der beste Spieler der Welt, der genau schon in der tiefen Position den Ball bekommt. Und Micic ist jemand, der genau da rein will. Der will ärgerlicherweise trifft er den ersten Dreier, als Deutschland drunter hergeht. So, er schießt am Ende 2 von 6, aber genau den ersten schießt er natürlich rein. Er trifft später auch noch einen ganz wichtigen, aber trotzdem, er will eigentlich nur in diese Hostage-Dribbling, will zum Ellbogen, will irgendwie so ein bisschen in die Zone. Und das ist schon kein guter Fit. Und dann läufst du so einem Vorsprung hinterher und du hast das Gefühl, Bogdanovic ist im Spiel, Jokic ist im Spiel, Micic spielt die beste Halbzeit des Turniers in der ersten Halbzeit und ja, dann wird's irgendwie, rennst du schon so ein bisschen hinterher. Ja.
Aber du hast recht, also ich glaube, das sollten wir heute tatsächlich machen, also wir können noch highlighten, wie Moritz sich mit allem, was er hatte, irgendwie dagegen gestemmt hat, dass es doch irgendwie diese Bronzemedaille gibt. Und die Chance dazu gab es ja auch, ne? Aber
die gab es wirklich. Und Deutschland hat auch genau diesen Modus nochmal gefunden, als sie 19 hinten waren. Mhm. Mit der defensiven Lineup. Also sie haben sich dann kurz wirklich die Leine verloren. Mitte drittes Viertel mit 4, ich glaube nach 4, 5 Minuten. Da haben sie kurz wirklich, sind sie kurz kollabiert, Konzentration völlig abgefallen, 3 abgegeben, Fastbreak abgegeben, Turnover und es sind 19. Ja. Und dann kommen sie in den Huddle und dann kommen sie zusammen und sie spielen danach die nächsten 3, 4 Minuten oder 5 Minuten sind die besten Minuten, die sie das ganze Spiel spielen. Und das ist genau die, es ist mit Nicola Babb, es ist mit Bonga und es ist die absolute, diese Todesintensität in der Verteidigung. Es sind die Emotionen von Mo nach dem getroffenen Dreier. Und es sind dann aber eigentlich defensive Stops. Und da muss man einfach sagen, die kommen sofort auf 10 ran. Also es ist auch möglich, gegen diese tolle serbische Mannschaft so einen Run zu starten, wenn sie es schaffen, dahin zu kommen, wo sie sein müssen und wo sie normalerweise oft sind, über viele, viele Minuten. Und dann waren es zwei Sachen. Dann ist es ein bisschen Unkonzentriertheit. Beispielsweise das Foul gegen Micić am Dreier. Sind so ein Rebound nicht eingesammelt, ein Korbleger daneben gelegt. Hm. Und einfach dicke Würfe von den serbischen Spielern. Dann war ein Stretch, Micić trifft einen Taffen, Bogdanović trifft einen, Jokić trifft einen, ich glaube Marinović trifft einen. Und sie halten das dadurch bei 10-11, die Serben, weil sie die dicken, dicken Würfe treffen. Aber der Stretch war genau der, wo du siehst, wenn Deutschland, das sind vielleicht nur 2-3% und es ist vielleicht dann eine Rotation einen Tick schneller und da wird ein bisschen aggressiver geholfen und dann sind sie auch gegen die Serben auf diesem Niveau und dann spielen sie auch mit denen mindestens auf Augenhöhe, wenn nicht sogar, wenn sie sich sogar für mich, ja, was heißt besser, die sind schon, das würde vielleicht auch Serbien zu wenig Kredit geben, aber da sind sie genau da, wo sie sein müssen.
Mhm. Und Jokić, also hat dieses Turnier nochmal was für dich in der Einschätzung von Nikola Jokić verändert?
Nur das Emotionale, worüber wir schon gesprochen haben.
Ja, okay.
Das war wieder da. Und das war jetzt eine Bronzemedaille. Es waren wieder die gleichen Emotionen. Das war wirklich einfach fantastisch zu sehen. Ansonsten macht er ein sehr, sehr gutes Spiel. Also für seine, Jokić hat vielleicht nochmal, da kannst du jetzt nicht sagen, der war in seinem Maximum. Der Spieler weiß nicht, ob es ein Maximum gibt. Der kann auch 30 und 15 und 10 machen. Aber Jokić am Maximum, Avramović sein bestes Spiel des Turniers, Bogdanović perfekt, also quasi das perfekte Spiel und Micić sein bestes Spiel des Turniers. Petrušev dazu eine super Leistung. Und das kannst du auf der deutschen Seite dann wahrscheinlich nicht sagen. Du kannst nicht sagen, deine besten 4-5 Spieler haben quasi eins der besten oder das beste Spiel ihres Turniers gesehen. Da haben die sie einfach noch stärker gesehen. Und dann musst du einfach sagen, wenn du das bringst, aus serbischer Sicht, nach der Niederlage gegen die USA, dann hast du auch diese Bronzemedaille absolut verdient. Und es tut weh, aber es schmälert für mich in keinster Weise das, wie man sich fühlen sollte im aktuellen deutschen Basketball. Das ist einfach, ist schade, aber Serbien hat sich's verdient und es tut null Abbruch an dem, was wir gerade erleben mit Basketball Deutschland.
Ja, du hast recht, das in Relation nochmal zu packen zu dieser echt schmerzhaften Halbfinalniederlage gegen die Amis, die einfach nochmal mehr wehtut als jede andere Niederlage, weil du so nah dran warst gegen die. Ne? Und dann eben mit Pesic an der Seitenlinie, der sie so hinkriegt, dass sie alle in den Modus kommen. Aber jetzt Bronze, das ist schon, muss man wirklich den Hut ziehen. Am Ende ist jetzt übrigens Vincent Collier, ich meine, wir reden ja gleich auch noch übers Finale, ist Trainer des Turniers geworden. Mhm. Und ist nicht eigentlich Svetislav Pesic der Trainer des Turniers? Also.
Für mich schon, glaube ich, ja. Für mich schon. Das ist gegen die Amis so nah dran gewesen zu sein und dann die Medaille mitzunehmen, ist für mich eindrücklicher. Was Kole vielleicht hat, ist dieser Turnaround, der stärker, der vielleicht noch stärker wirkt. Ne? Der, wenn du das sagst, wenn du das so darstellen möchtest, ich weiß nicht, es ist unmöglich von draußen da irgendwas sozusagen, ob es jetzt wirklich nur dieses Evan Foyer und dann entsteht Reibung und dann kommen die Spieler zusammen, sowas kann passieren. Aber du kannst natürlich die Geschichte erzählen, dass irgendwie wieder eine mäßige Vorrunde, er macht Adjustments, traut sich einen Star nicht spielen zu lassen wie Gobert, was auch immer jetzt mit deinem Finger war. Das ist für mich, wie gesagt, alles so ein bisschen unklar, was da jetzt wirklich, wer was war. Ne? Wir sind nicht vor Ort, du sprichst mit keinem. Aber du kannst die Geschichte wahrscheinlich schon erzählen und dann auch eben dieses Finale coachen, nah dran zu sein gegen die Amis. Ja, das geht schon auch, aber für mich ist es Pesic auf jeden Fall.
Ja, seine erste olympische Medaille. Jetzt hat er wirklich endgültig alles. Er hatte vorher eigentlich schon alles, aber jetzt hat er alles gewonnen und geregelt. Die Serben haben geile Bilder und Videos danach geliefert von den Feierlichkeiten. Bei der Siegerehrung dann nach dem Finale abends war keiner von denen mehr in der Lage, auch nur ansatzweise ein Auto zu steuern. Das hast du richtig gesehen, wie die schön einen Tank hatten.
Wir hassen 11 Uhr, aber dann ist es das einzige Witzige, was daraus entstanden ist. Und dass du einfach sagst, okay, die haben dann eben um 13.30 Uhr ihre Bronzemedaille sicher. Und kommen dann eben erst abends nach dem Finale zur Siegerehrung. Da ist natürlich dann ein bisschen Luft. Und die Luft haben sie auf jeden Fall gefüllt.
Und Jokić einen Tag später schon wieder in Sombor, in der Heimat, beim Pferderennen, im Feinripp unter Hemd. Es ist einfach, Es ist wirklich faszinierend. Dieser Typ ist einfach faszinierend, dass das möglich ist, dass jemand so ist wie er. Und er kann der Beste auf der Welt sein in dieser Sportart. Das finde ich einfach faszinierend. Mhm. Und es bleibt
ja, auch das Schöne. Ja, das Foto mit dem Buddy so und mit dem. Das ist schon großartig und ich liebe das. Und ich glaube, ich kann das jetzt auch wieder mehr schätzen durch das, was er auf dem Feld, dieses Emotionale, dass er mir das einmal gezeigt hat. Mhm. Ich hätte das nicht, wenn es das gleiche wie nach der NBA Championship gewesen wäre, mit seinem stoischen Gesichtsausdruck, Bronzemedaille gewonnen. Und ein bisschen dieses, ja, wir wollten eigentlich Gold holen und dann ist er wieder zu Hause bei den Pferderennen. Das hätte mich so ein bisschen, ja, das wäre für mich so ein bisschen blutleerer gewesen, ja. Mhm. Aber so in der Kombi, dass er jetzt wirklich sich einmal das gezeigt hat, wie wichtig ihm das ist, das ist das, worum es ihm geht, mit seinen Landsmännern dann eben genau den Basketball zu spielen, der sich wünscht und das Land zu repräsentieren. Und dass auch, ja, dass die Spieler auch eben gesagt haben, das ist ihre größte Errungenschaft. Und eben auch so stolz auf Bronze zu sein, das ist schon toll, wenn du so eine Enttäuschung gehabt hast und trotzdem so stolz auf Bronze sein kannst, das ist irgendwie schon auch spielt in dieses olympische Gefühl rein.
Ja, dann lass uns jetzt nochmal beim deutschen Team so ein bisschen reinspringen in die Sachen, die da alle noch so auf der Straße liegen. Also es ist natürlich vor allem Dingen erstmal klar eine Zäsur, weil man dann irgendwann wusste, das ist jetzt die letzte Halbzeit mit Gordon Herbert, das ist jetzt das letzte Viertel mit Gordon Herbert an der Seitenlinie. Wir werden ihn ja schönerweise viel im Programm haben ab Anfang Oktober dann mit den Bayern in der Euroleague, wo er sich eben dann drum kümmern wird. Und trotzdem ist das jetzt eben erstmal dieser Schnitt auf der Position. Wir können gleich noch darüber reden, wie sich, oder haben das ja auch schon so ein bisschen angedeutet, wie sich das mannschaftstechnisch verändert. Aber Hast du auch noch mal eine kleine Huldigung parat für das, was der da in den 3 Jahren mit dieser Mannschaft, Riesentalentpool, alles schön und gut, aber wie der das gemanagt hat, wie der diese Mannschaft on the same page gekriegt hat und zu diesen Erfolgen geführt hat, das ist schon so außergewöhnlich, glaube ich, dass man das auch noch mal ein bisschen rausstellen kann. Ne?
Ja, ist es auf jeden Fall. Und es ist das, was ich angesprochen habe schon vorher für mich. Und es ist so ein bisschen, finde ich auch wichtig, dass man das trennt, dass es nicht nur... Das ist nicht so die logische Folge. Also natürlich baut das auch was auf, aber ich glaube schon, dass man ihm viel, viel, viel Kredit geben muss für den Umgang mit den Stars, dass er sieht, dass er das von ihnen bekommt, für den defensiven Einsatz, für diesen Hunger, für diesen Grundfokus, mit dem die deutsche Nationalmannschaft gespielt hat. Das ist nicht nur regelmäßig Spiele gewonnen, sondern wirklich, dass man mit offenem Mund am Feldrand saß und dachte, wie kann es sein, dass egal wen er einwechselt, dass die gleiche Intensität bleibt, ob das ein Vorbereitungsspiel ist. Wir haben darüber gesprochen, dass manche Vorbereitungsspiele von der deutschen Nationalmannschaft aussahen wie ein Halbfinale oder wie ein Viertelfinale, wie ein Teamgeist geschaffen wurde, wie auf dem Feld als Mannschaft gespielt wurde, wie auch in den 3 Jahren eine Evolution noch erkennbar ist von der Euro-Basket-Spielstil bis jetzt. Und es ist eben manchmal nicht nur... Ich habe so ein bisschen Schiss davor, dass eben diese Rollenverteilung und Hierarchie und Commitment, dass das so das ist, was nur bleibt. Aber für mich ist das schon einfach, steckt da sehr, sehr viel mehr drin. Wenn du es schaffst, mit wenigen Wochen Vorbereitung die Mannschaft so regelmäßig so spielen zu lassen, dann ist das eine Riesenleistung.
Ah, guck mal, das, apropos Riesenleistung. Also wir setzen jetzt mal kurz die Basketballmänner on hold, denn... Liebe Freunde des gepflegten Korbballs, vielleicht habt ihr es im Hintergrund schon gehört. Wir haben eine Goldmedaillengewinnerin. Das durften wir wirklich in diesem Podcast noch nie sagen. Elisa Mevius hat sich gerade hier reingeschaltet in unsere kleine, aber feine Basketballrunde. Elisa, herzlich willkommen hier bei uns. Ich finde, Günni, der war noch zu verhalten, der Applaus. Können wir den bitte noch mal einmal so machen, wie wir... Also ich meine, wir haben... Hallo und willkommen bei uns. Hey. Na, also ich hasse eigentlich diese Frage und ich versuche sie jetzt auch ein bisschen abzuwandeln, aber sie ist leider selten so passend wie jetzt. Wie geht's dir denn so, Elisa? Nimm uns mal ein bisschen mit rein in deine Gefühlswelt, in deine letzten Tage. Was geht dir so durch den Kopf? Was ist so gefühlstechnisch bei dir gerade alles so am Start, eine Woche nachdem du Gold gewonnen hast?
Also ich bin am Schlafen vorhin, aber ich bin immer noch am Staunen. Ich bin wieder zu Hause bei meiner Familie. Ich glaube, heute ist Tag 3, ja. Und das heißt, alles wird so ein bisschen normaler wieder, obwohl es so gar nicht normal ist. Aber also alles voll positiv, voll toll.
Also das Defizit liegt vor allem schlaftechnisch, und es gibt bislang, glaube ich, also kannst du noch mal ein bisschen erzählen, was die letzten Tage so am Programm anstand, weil ich glaube, bislang kannst du noch gar nicht in ein Loch fallen, weil einfach noch so viel los ist,
ja,
oder?
Ja, also wir waren dann ja noch 2 Tage in Paris, wo wir sehr viele Interviews hatten. Wir waren im Deutschen Haus, super viele tolle Menschen, die uns angelächelt haben, Liebe gezeigt haben, einfach unterstützt haben. Dann sind wir nach Hause. Dann hatte ich einen Tag zu Hause Ruhe und dann habe ich hier ins Goldene Buch der Stadt eingetragen und hatte hier auch noch so ein Presseevent. Das war vorgestern. Und das heißt, es ist sehr viel Interviews, sehr viel positive Aufmerksamkeit. Einfach total viele Leute wollen teilhaben an dem Erfolg und dich unterstützen.
Ja. Und dann kommen wir beiden Pappnasen noch um die Ecke. So, ich übergebe in das Interview Baller meets Ballerin. Ich halte mich jetzt zurück und Günni, schieß los.
Elisa, eine der meiner größten Fragen ist, wie kommt man in ein 3x3-Team als Nachrückerin? So.
Also einfach, wie ich reingekommen bin.
Spielt man irgendwo vor? Kennt man jemanden? Oder wie? Ich kenne mich sehr wenig aus. Und ich denke mir so, wie funktioniert der Prozess, wenn man, keine Ahnung, in der Band fällt jemand aus und die Band entscheidet sich zusammen, okay, die könnte das sein, und dann wird getestet oder dann wird zusammen trainiert mal oder man lernt sich, wie funktioniert sowas?
Also ich war beim 5 gegen 5 in der Nationalmannschaft, als ich Jugendspielerin war. Mhm. Und dann hat Samir Suleman, unser Trainer, hat mich halt entdeckt und dann habe ich 3 gegen 3 angefangen, Jugend bei ihm zu spielen. Das heißt, wir haben als Jugendspieler auch oft gegen die Damen gespielt und waren so ein bisschen so Sparring-Partner-mäßig, haben halt versucht, die zu nerven und besser zu machen. Und dann bin ich jetzt ja älter, das heißt, ich könnte ja noch Jugend machen, aber ich habe mich halt immer mehr sozusagen mit den Damen eingespielt und auch reingespielt. Und dann jetzt mit Olympia war es von Anfang an so, dass wir einen 6er-Kader hatten. Also klar, die haben die Quali gespielt zu viert und das war so das Main-Team. Mhm. Aber ich war schon die letzten Monate sozusagen in diesem 6er-Kader drin und habe auch letztes Jahr ein Turnier mit denen gespielt, habe auch dieses Jahr Women's Series teilweise mit denen gespielt. Und dann war es halt, am Ende waren es 5, glaube ich, in der engeren Auswahl. Und Lou war halt immer vor mir. Und sie hatte sich dann ja aber durchaus verletzt. Und dann war es halt so, wir hatten immer noch diese Competition, aber dann war es halt klar, dass sie ja nicht spielen kann. Und deswegen war ich dann nominiert worden.
Wir schicken übrigens auch nochmal gute Besserung an dieser Stelle an Luana. Also das wollen wir nicht unter den Tisch fallen lassen, weil das, glaube ich, auch für sie alles andere als leicht ist. Und aber trotzdem, das hat man ja dann auch mitbekommen, sie sich ja auch so sehr dann für euch auch gefreut hat und mitgefreut hat.
Ne? Lou ist der beste Mensch, wirklich. Also alleine, wie viel ich gelernt habe von ihr, auch wie sie reagiert hat, wie stark sie ist, wie doll sie im Reinen mit sich selber ist. Also Lou ist toll.
Mhm. Würdest du sagen, dass so beim 3x3, dadurch, dass es weniger Spielerinnen sind, dass es noch irgendwie intensiver Zusammenhalt oder noch mal irgendwie so ein anderes Gefühl ist als in einer 12-Kader-Mannschaft, dass es noch entscheidender ist, wie man miteinander zurechtkommt, oder ist es Quatsch,
die Vorstellung? Ich glaube, das ist schon sehr wichtig. Also wir haben einen Trainer, ja, aber während des Spiels haben wir ja keinen Trainer. Das heißt, man kommuniziert ja auch noch mal anders miteinander und man muss sich halt auch noch mal anders aufeinander vertrauen. Vor allen Dingen, wenn alles super schnell geht, du hast ja nicht immer Zeit, noch den Ball 3 Sekunden zu halten und irgendein Play zu callen, sondern es muss halt direkt, es fließt ja alles direkt ineinander. Das heißt, Teamchemie ist auf jeden Fall schon das Wichtigste mit, auf jeden Fall.
War der Ton immer so positiv? Weil ich denke mir vor, okay, ist kein Trainer da und ein Spieler ist nicht richtig, oder Spielerin ist nicht richtig dabei, dann wäre es bei mir in meinem Kopf auch mal so, dass man jemanden zusammenfalten muss und dann ist es ja noch wichtiger, dass man so miteinander klarkommt. Ich war so beeindruckt von dem Ton, den ihr hattet, egal ob es gut gelaufen ist oder schlecht gelaufen ist, hörte sich, wenn man mal das Mikro nah genug dran war, so positiv an, ruhig, so klare Ansagen. Ist es, keine Ahnung, ist das was euch besonders gemacht hat oder ist das schon auch so der normale Umgang oder fühlt sich das für dich normal an im 3x3?
Ich glaube, es hängt immer von der Persönlichkeit ab, mit der man irgendwie interagiert. Mhm. Und bei uns war es halt so, wir waren alle so fokussiert auf dieses Ziel. Es war also gar keine Frage, dass wir irgendwie jetzt, da war gar kein Platz für Drama. Also es war wirklich, wir waren auch super positiv. Mhm. Sonja und Svenja sind ja auch etwas älter als wir. Das heißt, Marie und ich waren, also ich habe alles aufgesaugt an Wissen, was ich bekommen konnte. Marie sicherlich auch. Und auch wenn wir den beiden mal was gesagt haben, wenn es wenn es dem Ziel Olympiagold irgendwie näher ging, waren halt alle komplett konstruktiv, auch mit Kritik und so.
War das Ziel? Weil ich habe mit Svenja auch vor dem Turnier gesprochen und sie sagte auch, wie unpredictable so 3x3-Turniere dann auch einfach sind, weil irgendwie ihr Gefühl auch jeden schlagen kann. Aber jetzt kannst du es ja im Zweifel rauslassen. Also na gut, auf der anderen Seite, da hat der Kollege Günther mir ja nun auch über die Weile, die wir das jetzt hier schon machen, genug beigebracht. Wenn man dann irgendwie in so ein Turnier reingeht, dann muss man irgendwie auch in dem Modus schalten, dass man es auch gewinnen will.
Also
ne?
Wir hatten am Anfang das Ziel, dass wir einfach nur nerven und versuchen, so viel rauszuholen wie möglich. Und dann, ich glaube, ab dem Kanada-Spiel war es halt so, okay, du hast gerade Kanada und USA geschlagen und Australien hättest du auch schlagen können. Und wir fühlen uns so gut, also wir haben uns so gut zusammengefühlt und dann war es halt schon, man wollte es nicht sagen, man wollte es nicht beschreien, aber im Kopf natürlich denkt man sich so, okay, man kann es echt schaffen.
Und dann dieser Finaltag, der ja nochmal besonderer ist, weil es ist ja der Tag mit Halbfinale und Finale. So. Und dieses Halbfinale war ja schon auch nochmal ein kleiner... Also war ja auch nochmal emotional. Was habt ihr für Spiele bitte gemacht über diese Tage? Wie eng waren diese Spiele und ihr habt sie gezogen? Ja, warum? Beschreib mal, warum seid ihr die Crunchtime-Königin?
Ich glaube auf jeden Fall, dass Svenjas und Sunnys Erfahrung mit reinspielt. Also Sunny in Crunchtime gibt ihr den Ball jedes Mal. Also sie hat ja da Dinger reingemacht, die waren ja gegen zwei Leute Fadeaway, Dirk Nowitzki Wurf vor Dirk Nowitzki, das war wirklich krass. Und also wir haben einfach als Team dieses Vertrauen gehabt, auch aus der Erfahrung. Wir haben auch Spiele verloren in der Women's Series und da lernt man halt auch draus. Und einfach zu wissen, so wenn du wirklich, weil wir so viel über 3 gegen 3 wissen, wenn du einfach das machst, was du weißt, sind die Chancen sehr gut, dass du gewinnst. Und wir haben das halt durchgezogen. Ich glaube, jedes Spiel war ja super spannend. Wir waren ja auch fast jedes Spiel -4 immer. Aber dann irgendwie immer noch gedreht, einfach weil am Ende werden die Nerven dann rauskommen und wir haben die Nerven halt gut kontrolliert gehabt.
Was war dein surrealster Moment? Also ich kann mir vorstellen, man gewinnt so eine Goldmedaille und es passieren dann in den nächsten Tagen, man ist in diesem olympischen Dorf, wo es irgendwie 1000 Leute gibt, die man aus dem Fernsehen kennt. So, war es wirklich, keine Ahnung, letzte Sekunde und die Goldmedaille, ist es den spanischen König abdeppen, ist es Nowitzki, ist es irgendwo in einem Haus, dann kommt irgendjemand auf dich zu oder ist es Dennis, der sagt so, dass dein, wie nice dein Game ist oder so, keine Ahnung, was war der Moment, wo du gesagt würdest, so was wir leben in einer Simulation, was passiert hier?
Also ich glaube erstmal, ich muss immer noch reflektieren, so die ganzen Sachen, die du sagst, so es ist klar, dass es passiert ist, aber in meinem Kopf ist alles noch so ein Traum. Also auf jeden Fall, es war cool, Dirk zu sehen, dass er uns da so angestrahlt hat, dass Dennis das Spiel anguckt, dass er dann was zu meinem Eurostep sagt, war mega cool. Es war aber auch einfach, nach den Spielen lief immer das Lied Kijotem und wir standen da und waren wirklich einfach sprachlos. Also wir haben noch ein Spiel gewonnen und wir gucken uns an und alle haben so die Hände auf dem Kopf und sind so Junge, was passiert hier gerade? Und einfach dieser Moment ist so, ist also vor diesen Leuten zu stehen, vor diesen Leuten zu spielen, da einzulaufen und also einfach alles, glaube ich.
Die Venue war schon krank, oder? Für 3x3-Verhältnisse.
Ja, also ich habe noch nie vor so vielen Leuten gespielt, persönlich jetzt. Und es war halt kranke Stimmung, Musik war heftig. Du siehst ja auch, die Franzosen waren ja auch voll dabei. Also es war richtig cool.
Ja, aber voll dabei. Das reicht halt nicht gegen Greinacher. Dann wird halt hinten raus auch gegen Frankreich geregelt. Greinacher regelt. Ich habe die liebe Sunny G mal gebeten, mal noch ein paar Gedanken zu dir mir zuzuschubsen. Und die hören wir uns jetzt einfach mal gemeinsam kurz an.
Elisa ist die geborene 3x3-Spielerin. Also ich habe selten so jemanden erlebt, der so abgezockt ist, vor allen Dingen mit 20 Jahren. Und vor allen Dingen, wenn die Lichter angehen und sie auf der großen Bühne steht, so auf Knopfdruck abliefern kann. Sie hat einfach ein Talent, spielerisch, basketballerisch, was, ja, oder Fähigkeiten, die wenige von uns haben, weil sie so swaggy ist. Ihre Bewegungen sind so unkonventionell für den 5 gegen 5 Basketball oder generell Basketball. Sie hat unglaublich schnelle Hände, was man in der Verteidigung gesehen hat, weil sie wirklich sehr viele Steals hat und sofort umschalten kann. Und sie ist einfach, sie hat alles sofort aufgenommen, was man ihr gesagt hat. Die hat alles sofort umgesetzt und hat dabei ein Spielverständnis wie keine andere. Und wenn ich jetzt von abseits vom Feld über sie rede, es ist eine unglaublich empathische Spielerin oder Mensch. Ich kann mich an die eine Situation erinnern, bei dem einen ersten Spanien-Spiel habe ich so in den letzten 10 Sekunden mein Knie überstreckt und habe mich dann rausgewechselt und ich glaube, sie hat sich alle 2 Sekunden zu mir umgedreht, um zu checken, ob ich okay bin. Und ich habe ein paar Mal gesagt, Elisa, spiel weiter, ist alles in Ordnung. Aber sie ist wirklich einfach ein super aufmerksamer, empathischer Mensch. Ja, ganz, ganz tolle Spielerin und ganz tolle Person.
Oh. Sunny ist so toll.
Also wir können ja gerne noch mal so ein bisschen die Heroes da durchgehen. Wir dürfen den Bundestrainer gleich nicht vergessen, aber wir fangen mal mit den drei Mädels an, mit denen du das Unglaubliche da geschafft hast. Also wir haben alle gesehen, dass Sonja Greinacher offenbar eine der besten 3x3-Spielerinnen der Welt ist und die Weltrangliste nicht wie manchmal lügt, sondern bei ihr ist sie richtig und vielleicht gehört sie auch auf die 1 im Moment, keine Ahnung.
Definitiv.
Schon, oder?
Ja, da ist gar keine Frage. Keiner kann Sachen machen, die Sunny macht.
Ja, also das ist tatsächlich, also selten war ein MVP-Titel so verdient, oder Elisa?
Ja, definitiv. Also wer was anderes sagt, hat die Spiele nicht geguckt.
Was würdest du sagen, was kannst du von ihr so mitnehmen für dich?
Ich finde, also erstmal, sie hat mir super viel beigebracht, hat auch in Momenten mich einfach auch so runtergebracht, weil sie auch einfach ein total ruhiger Mensch ist, aber dann ist sie trotzdem, sie ist super effektiv mit allem, was sie macht. Ich finde einfach, wie sie spielt, ist total inspirierend. Also, dass sie in der Lage ist, den Ball immer noch so zu kontrollieren, dass sie von außen werfen kann, dass sie, also ihr Turnaround, ich habe noch nie etwas gesehen, was so schwer zu verteidigen ist. Sie kann das ja gegen jeden machen, hat sie auch gezeigt gegen 2 Plouffé-Schwestern, gegen Kanada, also Frankreich, es war ja immer... Das Ding ist einfach unfassbar. Also Sunny als Mensch einfach total, total ruhig, total inspirierend, total nett. Und als Spielerin genau das auch.
Dann haben wir eure Kapitänin, die oft mit dem, also kann man eine Karriere besser beenden als mit einer olympischen Goldmedaille? Das ist auch einfach nur, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, völlig irre. Wie führt sie ein Team?
Svenja war komplett unser Kopf. Also sie hat so viel Wissen über Basketball. Sie hat auch jedes Spiel gescoutet gehabt, immer den Gameplan mit unserem Trainer hauptsächlich analysiert. Auf dem Spielfeld die Playcalls gemacht. Also sie war komplett so die Seele des Teams. Hat uns dann immer zusammengehalten. Auch die harten Ansagen hat sie auch gemacht. Also sie hat halt wirklich so richtig Verantwortung übernommen für alles. Und also ist auch einfach eine unfassbar gute Spielerin. Also super krasser Wurf. Einfach auch so schlau auf dem Feld. Also und auch Point Guard. Also von ihr habe ich auch mir einiges abgeguckt, hoffe ich.
Ja, die Pässe um die Verteidigerin herum.
Diese Wraparound, die sind toll. Klappt jedes Mal.
Und dann haben wir noch den X-Faktor. So habt ihr sie dann ja irgendwie selber getauft. So hat sie auch der Bundestrainer getauft mit Marie Reichert. Ich glaube, ihr, so wirkte das zumindest, wart euch irgendwie am nächsten dann vielleicht noch, auch wenn sie alle irgendwie nah waren, ne, während dieses Turniers. Das war ein richtig schönes Doppel oder es hat gut funktioniert in Paris, ja, auf und abseits des Feldes, ne?
Ja, wir waren zusammen auf einem Zimmer. Und also Marie und ich sind dann ja auch etwas älter, jünger zusammen. Also wir sind eher die Zeitspanne und ich habe schon U23 mit ihr gespielt gehabt. Und also menschlich, wir waren, glaube ich, super viel am Tanzen, einfach super viel am Lachen, auch auf dem Court. Und basketballerisch ist Marie halt super, super effizient. Also sie weiß halt einfach, wo sie sein muss zu richtigen Zeitpunkten. Sie kann super krass rebounden. Hat ja auch gegen USA diesen Zweier getroffen aus der Corner. Also einfach total tolle Spielerin, kann man so gut einsetzen. Und es hat einfach so gut gepasst im Team, mit uns allen Vieren, die Teamchemie. Und abseits vom Court, Marie und ich verstehen uns menschlich halt super gut.
So, und dann haben wir noch den Bundestrainer, der leider immer nur ganz selten eingeblendet wurde in den Übertragungen. Aber er hat zum Beispiel auch ein total tolles Interview auch nach dem Goldsieg gegeben. Was zeichnet den aus? Was macht den besonders? Was muss Basketball Deutschland über den wissen?
Ich glaube, was Menschen nicht über ihn wissen, ist, wie viel er wirklich investiert hat. um uns dahin zu kriegen. So, wir kriegen jetzt so die meiste Aufmerksamkeit, aber eigentlich sollte das absolut doppelt und dreifach zusammen zurückgehen, weil ohne ihn, ich glaube, ich habe ein paar Interviews auch gegeben, wo ich das so über ihn geredet habe. Er ist wirklich so ein leidenschaftlicher Mensch. Also er hat ja komplett das ganze 3-gegen-3-System, das im Frauenbasketball ist, auch dass die Jugend spielt, ist alles seine Philosophie. Ich weiß gar nicht, wie viele Nächte er nicht geschlafen hat, um Sachen zu machen. Er setzt sich als Mensch einfach krass ein für seine Spielerin. Also ich weiß, ich kam das eine Mal mit dem Zug zu spät zu einem Turnier direkt, weil ich Flug verpasst habe, und er hat mich um 2 Uhr nachts abgeholt vom Bahnhof und ist mit mir dann in einem Mietwagen, den er irgendwie auch noch organisiert hat, einfach nur damit ich noch ein bisschen Schlaf kriege. Also einfach ein krasser Mensch, voll.
Mhm. Mhm. Und Günni, was hast du über Magic Mevius noch zu sagen? Wie gefällt dir der Name eigentlich? Also,
ein cooler Name.
Das musst du nicht sagen. Du kannst auch sagen, wenn es Schrott ist. Das ist nicht von mir, das ist von Benny. Nein, ich meine, das haben ja bestimmt jetzt 1000 Leute gesagt. Es macht echt, es ist schon was Besonderes. Es gibt nicht viele Spieler oder Spielerinnen, wo man denkt, so, das ist irgendwie, wirkt neu oder wirkt frisch, aber so wie du Screens rejectest, so dann wie du, keine Ahnung, also deine Körper, das Schultertäuschung, so wie du, ja, das ist schon, das macht schon richtig Bock zuzugucken, ja. Mhm. Aber wie geht's, also erstmal muss ich einmal fragen, man gewinnt die Goldmedaille, man ist zu Hause, man ist wahrscheinlich so aufgepumpt und so, dann muss man vielleicht 1-2 Sachen machen. Geht man dann noch richtig feiern oder geht man am nächsten Tag feiern oder wie geht man feiern? Geht man nach Paris? Bleibt man im deutschen Haus? Was passiert? Findet man andere Athleten, die vielleicht auch eine Medaille gewonnen haben oder die so, was ist der Gameplan, wenn man weiß, okay, ich habe alles erledigt, jetzt bin ich in Paris, ich bin 20, habe eine Goldmedaille gewonnen, was passiert jetzt?
Tatsächlich, wir hatten vor, in Paris feiern zu gehen. Wir waren direkt nach dem Finale, waren wir in einer Bar mit unseren Familien. Bis, glaube ich, 3 Uhr nachts, dann musste die Bar zumachen. Also die haben uns wirklich rausgeworfen, weil wir so lange geblieben sind. Und dann den nächsten Tag wollten wir eigentlich auch im Deutschen Haus feiern gehen. Aber um ganz ehrlich zu sein, es war so viel Interview und so viel Hände schütteln. Also wir waren an dem Abend einfach komplett müde. Wir haben aber auch geschlafen, glaube ich, dann um 1, was auch nicht so früh ist. Aber ich habe zu Hause mit der Familie gefeiert. Und wir haben überlegt, ob wir mit dem Team noch einen Urlaub zusammen buchen. Also halt Sunny, Svenja, Marie, Sami und ich in Kroatien, und dann würde man da sicher dann nochmal ordentlich auf alles anstoßen können, feiern können, und ja, bisher
sollte man nochmal mit dem DBB nachverhandeln, da gibt es bestimmt irgendwie eine Form von einem kleinen Zückerchen extra, ob man das raus, das glaube ich schon, dass man das rauskriegt, oder?
Ich glaube, das ist stark, dafür kämpft Sami gerade. Wir können so als Erholungsurlaub machen, so bei Regeneration.
Dann der Einzug ins deutsche Haus, das hat man ja auch gesehen. Das ist auch schon nochmal special. Ne? Also ich muss auch gleich noch ein bisschen was von dir hören über das Olympische Dorf, aber ich habe auch irgendwie ein paar Leute haben gesagt, also so hart abgefeiert wie die 3x3-Spielerin wurde niemand sonst, der ins Haus eingezogen ist.
Du, ich glaube, wir haben die Emotionen ganz gut verkauft. Also auch während des, was ich gehört habe, dass so sehr viele Leute geguckt haben und sehr viele Leute auch richtig dabei waren. Und wir sind im Deutschen Haus diesen Medal Walk, die Treppen runter, und da waren super viele Leute, es war echt krass. Also dann haben auch alle wieder angefangen zu singen, und dann kennt man ja diese drei deutschen Lieder, die überall gesungen wurden, und dann, es war einfach krass, also das ganze Deutsche Haus war am Singen für uns.
Und das Olympische Dorf, also hast du da irgendwie noch was Wildes erlebt oder Dinge, die du da mitnimmst, weil also selbst so richtig gestandene Fußballprofis, die ich gut kenne, die alles erlebt haben, nichts scheint zu toppen, dort zu sein.
Es war wirklich schön da. Also einfach so diese Kultur, die da war. Also jeder hatte sein eigenes Haus. Und das deutsche Haus war direkt neben der Corona-Bar. Das heißt, wir hatten da so Sitzsäcke, und da lief immer ganz spannende Musik. Und also die Stimmung war halt einfach wirklich super positiv. Man konnte sich voll gut auf den Sport konzentrieren. Hat ja auch super viel Sport geguckt, weil überall auf jedem Fernseher lief ja irgendwas. Da war ja so viel. Mein persönliches Highlight, ich glaube, das hat man auch schon oft auf Social Media gesehen, war der Schokomuffin.
Oh ja.
Also ich glaube, es war auch ein kleiner Witz im Team, weil ich wirklich jeden Tag einen hatte, mindestens. Immer nach dem Sieg auf jeden Fall. Und sonst, wir haben ein paar berühmte Leute getroffen. haben auch Simone Biles zum Beispiel nach einem Foto gefragt und sie meinte, sie macht keine. Und nach diesen 3 Tagen Interviews und Fotos, ich kann es nachvollziehen und ich bin noch nicht mal annähernd da, wo sie ist. Also man hat total viel erfahren und total viel gelernt.
So, und wie geht's jetzt weiter? Wann ist eigentlich, also du spielst ja dann die College-Saison mit Oregon, wann beginnt die, was steht bis dahin an? Gibt's mal irgendwie noch eine Möglichkeit, ein bisschen das zu reflektieren oder geht das direkt jetzt Schlag auf Schlag?
Wir haben nächste Woche eine EM, 3-3 in Wien. Die Woche da drauf ist frei, die Woche da drauf ist eine WM in der Mongolei. Und dann fliege ich direkt aus der Mongolei ans College und alle anderen sind auch schon seit Monaten da. Also ich komme auch viel zu spät, deswegen wird alles, die nächsten Monate werden nochmal richtig wild und nochmal richtig viel neu und Herausforderungen definitiv, aber ist halt cool.
Also darf ich mal kurz fragen, dass ich das richtig verstehe. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, Olympiasieger, Europameister und Weltmeister innerhalb von 3 Wochen zu werden? Oder was ist das?
So ungefähr. Also die Weltmeisterschaft ist noch Jugend, das ist noch U23.
Ah, okay.
Aber ist trotzdem, also das wäre optimal.
Also das gibt's,
würde
ja
mir
nicht,
gut gefallen. Ja. Krass, ich glaube nicht, dass das so viele Menschen erreicht haben in dem Sport. Das wäre ein stabiler Monat.
Ein guter Sommer.
Das ist auf jeden Fall hier der Podcast, wo wir auch ein paar Ansagen an den DBB noch richten. Sie mögen bitte zu den Turnieren, wo du bist, ausreichend Schokomuffins mitnehmen.
Richtig.
Und sie sollen sich um euren Kroatien-Urlaub kümmern. Das soll bitte geregelt werden, denn Ehre, wem Ehre gebührt. Elisa, das hat so viel Spaß gemacht. Euer Finale haben im großen TV 7,5 Millionen Menschen gesehen.
Unfassbar. Also...
Und ihr habt das alles so verdient und das war so, also wirklich, es ist einfach eine große Freude gewesen, das auch begleiten zu dürfen, sich das anzugucken. Das war wirklich ganz, ganz toll. Nochmal herzlichen Glückwunsch und viel Spaß und Erfolg für alles, was jetzt die nächsten Wochen ansteht. Wir werden jetzt, also ich bin mir ziemlich sicher, dass Basketball Deutschland wird auch ein bisschen gucken, was du dann da so in Oregon treibst und so. Du hast dich jetzt schön auf die Karte gespielt. So. Wir wollen Magic Mavius auch am College zaubern sehen.
Wird gemacht. Danke für den Spitznamen.
also nochmal herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und alles, alles Gute.
Danke euch.
Viel Erfolg.
Danke.
Nächste Woche.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Ciao,
ciao. Und zack. Ist sie weg und muss ich schon wieder weiter. Und es ist ja wirklich krass, dass ich gar nicht mehr diesen 3x3-Schedule angeguckt habe, dass der Grind einfach weitergeht. Auch als Goldmedaillensiegerin ist kein Ein- und Ausatmen angesagt, Günni.
Ja, show must go on. Das ist schon ein hartes Programm. Das ist ein hartes Programm, was da gefahren wird.
Ja. Ach, herrlich. Ich bin schon wieder ganz beseelt. Wo waren wir stehen geblieben? Also, wo waren wir stehen geblieben, bevor wir Gott sei Dank die Chance hatten, mit Elisa ein bisschen zu quatschen? Wir haben über
ich
Gordon Herbert geredet, ne?
Ich glaube,
ein
bisschen Abschluss und so den Jokic und wie so das zu Ende gegangen ist. Ne?
Ja, bei Gordon Herbert waren wir, ne?
Oder bei Herbert, ja.
Ja, okay. Die Huldigung also raus. Ich bin wirklich, haben wir an dieser Stelle schon mal so ein bisschen, also Dennis hat ja gehintet, dass er schon gehört hat, dass es eigentlich schon feststeht, wer der Nachfolger wird. Und der Zusatz war auch, ich weiß gar nicht, ob du das auf deinem Junggesellenwochenende mitbekommen hast, da schwang schon wieder so ein kleines bisschen, aber wir waren nicht so involviert mit.
Eine kleine Spitze.
Ja, da wird schon wieder so ein bisschen gezuckt bei mir.
Das habe ich gar nicht gehört. Ja. Da muss man ja aber auch, da müsste ich genau in das Zitat eintauchen.
Ja. Also ne, wir haben versucht herauszustellen, ich glaube, das haben wir eigentlich in jedem Podcast, auch bei der WM im vergangenen Jahr, auch in diesen Folgen jetzt wieder, wie besonders das war, was Gordon Herbert da mit dieser Mannschaft gemacht hat. Jetzt gibt er sich halt wirklich einfach nochmal den richtigen Grind mit einem Vereinsteam. Man kann das nicht reproduzieren, oder? Man kann jetzt nicht sagen, wir müssen jetzt jemanden finden, der so ist wie Gordon Herbert.
Nee, es ist auch ein schmaler Grat, auch wenn du kommst. Ich habe das Gefühl, dass der DBB schon einen recht großen Namen oder nach einem größeren Namen geht. Also, dass es kein Experiment wird. Und dann musst du eben diesen schmalen Grat finden zwischen irgendwie, also du bist nur ein guter Trainer, wenn du deine eigenen Ideen hast. Und du musst natürlich dann, um dann deine volle Stärke auch zu zeigen, auch das anzapfen, was deine Idee ist, was du kannst. Du kannst nicht eine Kopie sein von Gordon Herbert. Gleichzeitig glaube ich, gerade bei der Nationalmannschaft, wo es so wenig Fluktuationen gibt, also wo du nicht einen neuen Kader, das ist ja nicht so, dass du hinkommst, jetzt ein neuer Trainer aus einem neuen Verein übernommen, da sind eh neun Spieler, die bringst du rein und dann sind vielleicht noch drei da, die sagen, aber letztes Jahr haben wir es so gemacht, das ist nicht so wichtig. Das ist bei einer Zeitung natürlich ganz anders. Da sind jetzt vielleicht auch 12 Meinungen oder 14 Meinungen, warte mal, das hat uns erfolgreich gemacht, wir sind aber damit comfortable, das so zu regeln und so, das heißt, es ist nicht einfach, glaube ich, das zu finden zwischen vielleicht auch Säulen oder Teilbereiche des Spiels direkt zu übernehmen und das vielleicht nur zu erweitern. Ein großer Umbruch, glaube ich, ist gefährlich, gerade wenn du nicht sofort die Meinungsmacher mit dabei hast. Ja. Also,
das kommt ja noch dazu.
Das wird,
ne?
Das Entscheidende sein. In der Kommunikation, für mich wird Kommunikation die große Aufgabe sein. Und dann eben Dennis, Franz, Mo, keine Ahnung, Daniel, wen auch immer, denen das Gefühl zu geben, auch mit reinzunehmen. Weil am Ende des Tages verspüren sie Ownership. Also sie haben das Gefühl, das ist schon auch ein Stück weit unser Ding, was wir hier geschaffen haben. So. Und dann werden sie auch das Gefühl, das schwingt ja jetzt schon so ein bisschen damit rein, was du gesagt hast, nee, wir sollten hier auch vielleicht nicht mitentscheiden, aber irgendwie mit an einem Tisch sitzen und verschiedene Sachen regeln und zusammen hinbekommen. Ich glaube, das wird wieder das Entscheidende sein, die große Aufgabe für wer auch immer kommt und die Aufgabe übernimmt.
Dennis hat ja auf der Pressekonferenz, wo er auch Gordon Herbert nochmal gelobpreist hat, hat er auch nochmal gesagt, dass er spielen will, bis er 40 ist, hat er so mit so einem Schmunzeln gesagt. Und hat aber auch gleichzeitig gesagt, er hofft, dass alle seine Jungs, dass sich da keiner rausnimmt jetzt für die nächsten Aufgaben, die anstehen mit EM kommendes Jahr. Weil wir haben ja so ein bisschen gemutmaßt, das war ja selbst das, was Gordon Herbert gesagt hat. Er meinte, ja, danach wird es schon Veränderungen geben, glaubt er. Mhm. Ne? Dennis hat auch den Namen Isaiah Hartenstein zum Beispiel in den Mund genommen. Wir haben Tristan da Silva jetzt noch mit in der NBA. Kannst du dir wirklich vorstellen, dass der das hinkriegt, die alle on the same page zu halten? Weil ich erinnere mich auch an Teams, die einen verzückt haben und wo dann aber auch es dann irgendwann was, es ist ja auch wichtig, dass auch immer noch mal ein bisschen neuer Impuls dazukommt, ne?
Ja, das ist wichtig. Das ist schon wichtig. Also klar brauchst du einen neuen Input. Trotzdem glaube ich, dass selbst wenn jetzt ein Tristan dazukommt oder wenn Oscar da Silva ein bisschen mehr spielt oder also Hartenstein dazukommt, dass das jetzt noch nicht eine dramatische Veränderung ist. Mhm. Aber ich glaube schon, ich weiß es nicht, ich glaube fast, dass dieser vierte Platz dafür gesorgt hat, dass die Feuer jetzt auch wieder richtig brennen. Also wenn wir jetzt gucken, wer würde vielleicht nicht kommen, dann ist es entweder altersbedingt oder einfach Karriere als Mensch, wo man gerade ist, keine Ahnung. Obwohl Joe Vogtmann jetzt so gut gespielt hat, wäre er vielleicht so ein Kandidat, der sagt, ich habe jetzt wirklich, das war ein unglaublicher Ritt, aber also wenn ich noch zwei, drei gute Saisons Euroleague oder vier Euroleague-Saisons spielen muss, muss ich vielleicht mich langsam entscheiden, die Belastung im Sommer anders zu steuern. Auf der anderen Seite, glaube ich, so bei den, wo du Sorge hast, dass du vielleicht ein Franz mal sagst, okay, nee, ich will jetzt wirklich mal den ganzen Sommer nur an meinem Dreier arbeiten, weil ich eben in der NBA den nächsten Schritt machen will. Da habe ich das Gefühl, dass das jetzt wieder dass das schon auch wieder Zusatzmotivation ist. Ja? Wir können jetzt gleich jetzt noch darüber sprechen, was so, ich fand auch eine der spannendsten Sachen ist, was kommt dann hinterher bei so einem Turnier, was kommen da für Quotes raus? Und ich fand, da waren großartige dabei, da hätte ich meine Top 5 für dich mitgebracht.
Oh, gerne, schieß los.
Eine davor, die ist nicht Top 5, aber war jetzt Petrusev, der gesagt hat, okay, was ist dann, wie sieht es nächstes Jahr mit Eurobasket an? Und er hat einfach nur gesagt, drei Worte, Gold, 100% Gold. Und ich glaube, dass das, du hast jetzt eine Historie mit Serbien, du hast eine Historie mit Frankreich, das sind die zwei besten Teams neben dir. Kann ich mir schwer vorstellen, dass jemand sagt, okay, nächstes Jahr geht's in die Eurobasket, lass uns das Ding gewinnen, dass jemand sagt, ich will ein bisschen Indie-Training machen. So, es kann natürlich immer passieren, dass jemand durch die Saison schleppt, Amaudo, weißt du, dass so eine Saison hast, wo du sagst, oh, irgendwie bin ich nie richtig auf den grünen Zweig gekommen, aber ich glaube, dass da wieder so sagen, nee, okay, das war nicht so, wie wir wollten, auch wenn wir tolle Auftritte hatten, vielleicht mit gegen das Frankreich-Spiel in der Vorrunde, vielleicht das beste oder eins der besten Spiele, die sie je gemacht haben mit den USA-Spielen. Aber wir kommen nächstes Jahr, wir gehen nach Finnland oder wo auch immer das stattfindet und dann gewinnen wir das Ding.
Mhm. Willst du die anderen vier auch gleich noch loswerden?
Also ich glaube, auf Platz 1 war Wemby, glaube ich. Wemby mit der, wo, als er gefragt wurde, warte mal, wo haben wir ihn denn? Irgendwie, ich lerne und ich mache mir Sorgen um die Gegner in den nächsten Jahren. Und dann wurde er gefragt, was meinst du denn? NBA oder FIBA? Und dann hat er gesagt, überall.
Das ist eine Aussage. Aber da muss man halt auch dazu sagen, ne? Also dann, was er jetzt, also ich habe das ja ein, zwei Mal auch in den Übertragungen gesagt, weil ich mich das wirklich frage, wie das sein muss, wenn man so jung ist und schon seit einigen Jahren so viel auf dich gestülpt wird. Und dann gehst du in ein olympisches Finale im eigenen Land und machst dann so ein Spiel. Das sagt schon echt viel auch über ihn aus, ne?
Das sagt viel über ihn aus und es war nicht völlig ohne Kritik seine Auftritte. Ich meine, du wirst natürlich an dem Hype gemessen, gerade was Wurfauswahl angeht. Das war schon auch immer fragwürdig in San Antonio. Sieht man vielleicht noch so ein bisschen darüber hinweg. Man ist auch wahrscheinlich geneigt, sich nicht 48 Minuten Spiele anzugucken von San Antonio, sondern eher sieht dann eben diese Highlights, die einen verzaubern und dann einem immer irgendwie so vor Augen führen, was mal sein kann oder was auch jetzt schon ist. Trotzdem war, was jetzt schon ist in Fieber auch, dass er Probleme hatte, seine Dominanz wirklich voll auszuspielen, jetzt aktuell. Aber die Quote, die fand ich schon großartig. Und dass er eben dann vielleicht auch sein bestes Spiel gemacht hat im Finale oder teilweise dann wirklich, wo wirklich der Druck groß war, ist natürlich ein gutes Zeichen für ihn. Ja. Mhm.
Hast du noch Quotes, die direkt auch ans Finale andocken? Weil darüber müssen wir natürlich noch sprechen.
Ja, das Finale war dann so mit der französische Kommentar. Der Teufel ist, des Teufels Name ist Curry und der tut uns weh, fand ich eine großartige.
Also es gibt ein Video, was ihr auf YouTube finden könnt, wo man den französischen Originalkommentar hört. Also du kannst mit ihm mitleiden, stimmlich, und du hast aber unten die Übersetzung ins Englische, was er da gerade sagt. Und da fiel unter anderem dieses Zitat, ne? Und das sind wieder so Momente, ich habe das Spiel ja auch kommentiert. Ich meine, ich habe natürlich nicht mitgelitten, weil ich ja kein Franzose bin, aber da fallen so Formulierungen, wo du dir echt denkst, Gott, bin ich eine unkreative Wurst am Mikrofon, weil er packt einfach, der Teufel ist Curry.
aber am Ende so eins der vielleicht dann auch interessantesten, und dann können wir das auch abschließen, ist so diese Gershon Yabusele. Ich war überrascht. Er hat getweetet, er wartet schon länger auf die zweite Chance und er ist bereit, was natürlich bedeutet, er will wieder in die NBA. Und dann hat, glaube ich, hat Lissor dazu kommentiert, ja, ich habe gehört, du, ich und Cordinier sind nächstes Jahr Free Agent. und da war ich so ein bisschen, ich fand es überraschend, sich so klar so auch so zu positionieren, gerade wenn du irgendwo unter Vertrag bist und es wirkt dann so ein bisschen so, als okay, ich muss nächstes Jahr noch spielen und dann, wir wollen in die NBA und es ist gut, wenn ihr in die NBA wollt. Trotzdem war ich so, nee, ich will das nicht. Ich will bitte, dass Lissor und Yabusele und Cordinier weniger, aber wir brauchen sie in der Euroleague. Und wie geil es auch ist, die nächstes Jahr wieder in der Euroleague zu sehen. Mhm.
Da sind wir so ein bisschen auf dem Trichter von Sascha Obradovic unterwegs. Ne? Der hatte ja bei Twitter, also da kam dieses Zitat, dass ich glaube, Collier gesagt hat, er kann nicht verstehen, warum Lissor nicht in der NBA spielt. Es soll ja wohl Interesse auch von New York gegeben haben, ist ja verbrieft wohl. Und darunter hat einfach Sascha Obradovic, der Trainer von Monaco, getwittert so sinngemäß, ach, wieso fangen wir denn eigentlich an, unsere Spieler jetzt da irgendwie aus Europa wegzureden? So, und also es ist schon krass.
Genau, Michi ist das beste Beispiel. Herr Michi, wir wollen das sehen in der Euroleague, um Finale, große Momente, das. Wir wollen ihn nicht bei den Charlotte Hornets sehen, so. Wir wollen ihn nicht, keine Ahnung, so, das brauchen wir nicht. Ich kann das verstehen, die Herausforderung. Wir wollen nicht Vesenkov irgendwie, dass wir uns das Basket News schreibt, geil, er hat heute 12 Punkte gemacht, 4 von 8 Dreiern getroffen, mal in 15 Minuten oder so. Das ist nicht das, was wir wollen, sondern das ist absolut nachvollziehbar, dass du gehst, dass du die Erfahrung machst, dass du von mir aus auch mal nochmal, obwohl die Paychecks werden es wahrscheinlich gar nicht sein, aber dass du dich nochmal herausfordern willst, gerade wenn du das Gefühl hast, du hast in der Euroleague nahezu alles erreicht. Aber es ist schön, wenn es dann eben so Intermezzo bleibt und Vesenkov dann wieder zurückkommt und dann das europäische Spiel bereichert und dann eben wirklich die Chance hat, irgendwie die europäische Basketballgeschichte mitzuschreiben und nicht irgendwo der 11. Mann zu sein.
Was hat dieser Teufel Yabusele die Amerikaner genervt? LeBron mit aufs Poster genommen, er hat wirklich einfach in dieser K.O.-Phase, und das ist dann das Geile an so einem Turnieren, das gibt es ja immer wieder, ne? Dass Spieler, bei denen man eigentlich auch weiß, dass sie gut sind, dann so Breakouts haben. Und er hat ja wirklich in dieser K.O.-Phase in den 3 Spielen 20 Punkte im Schnitt gemacht. MVP-Chance für Gershon Yabusele. und nimmt einfach LeBron mit auf dieses Poster und ach krass, ey. Also wie sie sich gewehrt haben, Hut ab, ne? Also dass sie es auch geschafft haben nach den Serben. Wir hatten ja so ein bisschen Sorge, du hast es artikuliert, ich hatte es auch, als ich dann da reingegangen bin. Ah, vielleicht rutschen die Amerikaner, weil das jetzt auch so ein Warning-Shot für sie war, jetzt wirklich einmal rüber über Frankreich. Aber sie haben es zu einem Spiel gemacht, was sie auch mit, hätten viele Dinge auch noch perfekt laufen müssen, aber was sie auch hätten gewinnen können.
Ja, sie hätten es gewinnen können. Ich hatte nie so, also ich muss ehrlich sagen, ich hatte nie so richtig das Gefühl, dass sie ich fand schon immer so, geil, ja. ich hoffe, es bleibt so, dass es irgendwie spannend wird. Ich hatte nicht das Gefühl, dass sie es gewinnen. Aber steckt beides drin. Tolle Leistung der Franzosen. Nochmal, soll Leute wie gerade die drei angesprochen, Collinier, Lessor, Yabusele auch wirklich für mich irgendwie Sympathen, dass sie irgendwie so diese Rolle so ausfüllen, mit so viel Leidenschaft gespielt haben und dadurch wirklich Kontrastprogramm zu dem sind, was wir in den letzten zwei Jahren gesehen haben von den Franzosen. Aber trotzdem zeigt das für mich eher, oder rückt das beides, gute Leistung der Franzosen oder sehr gute Leistung, aber auch die Amis waren einfach nicht unverwundbar. So, ja. Sie waren wahrscheinlich schlagbar, wenn eine dieser Mannschaften die zwei, drei entscheidenden Würfe getroffen, wenn Serbien die entscheidenden zwei Würfe getroffen hätte, hätten sie die geschlagen. Und für Frankreich wäre es auch möglich gewesen. Und ich glaube, auch für eine deutsche Mannschaft wäre es möglich gewesen, die Amerikaner mit einem nahezu perfekten Spiel zu schlagen.
Mhm. Steve Kerr wird wohl aufhören als Nationaltrainer, was jetzt so rumkommt. Es gibt einige, da interessiert mich übrigens dein Take, es gibt einige Stimmen, also ne, diese, also oder fangen wir so an. Die Show von Steph Curry, die er in diesen beiden Spielen gezeigt hat und dann jetzt auch hinten raus, die ist natürlich... Also da ist mir wieder aufgefallen, warum ich auch einfach den, also da kann jemand noch so ein spektakulärer Dunker sein und so weiter und so fort. Das, was Curry da macht, ist einfach wirklich das Spektakulärste, was der Basketball so, seitdem ich den verfolge, für mich zumindest zu bieten hat, weil das so außergewöhnlich ist. Und er hat es wirklich auf der größtmöglichen Bühne auf die Spitze getrieben, ne?
Ja, ein Curry Heatcheck ist das wahrscheinlich das, was einem am meisten begeistert in den letzten 10 Jahren. Oder weil es einfach... Ja, das ist einfach so, keine Ahnung, du weißt dann einfach wirklich nicht, was passiert. Du hältst nichts mehr für unmöglich. Du hältst keinen Wurf mehr für unmöglich. Und du weißt auch, dass er ihn immer weiter wirft. Und dass er auch jemand ist, der es dann weiter also ausreizt. Er ist nicht jemand, der dann aufhört, sondern wie wir auch bei dem letzten Vogelwilden gesehen haben, KD hat seine Arme hoch, LeBron hat die ganze Zeit seine Arme hoch, weil sie ganz frei sind, weil gefühlt zwei beziehungsweise fast drei sich Richtung Curry orientieren. Und da schießt ihn halt trotzdem. Und das finde ich das Wunderschöne. Ich fand es toll, auch dass die USA gewonnen haben. Normalerweise bin ich eher aus dieser eurozentristischen Sicht. Ich wünsche mir, dass die Amerikaner fallen. So, die Arroganz, dann dieses World Champion, dann dieses ganze oft auch Gehabe, so. Nein, wir sind der pure Basketball, bla bla, Euroleague. Jetzt kommt irgendwie so Mannschaftsbasketball, schlägt das, dieses individuelle Talent. Und das schlummert oft in mir. Diese Version, und du hast sie, oder Avengers war ihr Beiname, und ich fand gar nicht, dass es so für mich so sehr die Avengers waren. Für mich waren es, glaube ich, eher die Expendables. Also es waren...
Oh, die, sehr gut, ja.
So die, es waren nicht die, was weiß ich, 2016 LeBrons und 2016 Curry, sondern es waren die... Der letzte Ritt, der wir sind vielleicht nicht mehr hundertprozentig relevant in der NBA und vielleicht schaffen wir es auch nicht mehr nochmal in die Conference Finals oder in die Finals oder wie auch immer, aber wir haben nie zusammengespielt und wir finden jetzt einmal zusammen, um diesen Job zu machen und wir brauchen auch alle von uns und wir, die drei sind es auch dann, die es richten und jeder mit seinem, ob es dann LeBron mal mit seinem IQ ist, der dann wie gegen Serbien anfängt, den Ball zu pushen und das ganze Spiel zu verändern. Ob es dann KD ist, der in seinem Shotmaking dann übernimmt oder ob es dann eben Curry ist mit so einem Heatcheck und das Spiel dann das Finale für Gold beendet und dann auch diese Emotionen, wie wir es schon bei Jokic besprochen haben, ist einfach, das ist das, worum es geht. Ja? Wenn es für die Größten so besonders ist und die es so genießen, miteinander zu spielen und das ist so ihr letzter Run, das ist einfach, wie kann man das nicht toll finden?
Ja. Ich bin, genau, weil es haben mich viele Stimmen erreicht, die das halt arrogant bis teilweise, da fiel sogar das Wort peinlich fanden mit diesen ganzen Gesten da ringsherum. So. Aber Leute, also ich bin da ein bisschen auf einem anderen Trichter unterwegs. So. Die, also Basketball und gerade NBA und NBA-Stars, das ist nun mal, das sind Showman. So, das sind, mhm, ne, und für mich gehört, also für mich ist das voll okay, für mich gehört das dann irgendwie auch dazu. Ich weiß, es gibt diese puren Basketballliebhaber, die sich denken, der kann ja jetzt hier nicht zum 17. Mal dieses, das Schläfchen anzeigen nach seinem Wurf. Aber für mich ist das das, was es dann halt auch nochmal abhebt von einem anderen. Oder? Oder sehe ich das falsch?
Nee, also für mich, bei mir ist es so, das ist fein, aber wenn ich nur das von euch kriege, dann ist es mir nicht genug. Aber wenn ich das kriege und ich sehe, es ist trotzdem, ihr müsst wirklich kämpfen und ihr müsst, genau, so alles geben und ihr zeigt dann auch hinterher, seid euch nicht zu fein dafür, Emotionen zu zeigen, wenn ihr gegen eine Mannschaft mit Avramovic und Bogdanovic, also so oder so, weißt du, Bogdanovic, der unter den 100 besten NBA-Spieler ist, aber so, da gäbe es ja normalerweise auch, oder könnte ich mir vorstellen, oder es gab in der Vergangenheit dieses, ja, wir schlagen jetzt, weil wir müssen die auch schlagen und hinterher tun wir nicht so, als hätten die uns an die Grenze gebracht oder hätten sie uns wirklich, hätten uns alles abverlangt, sondern wir machen das hier so en passant. Und das haben sie gar nicht, sondern sie haben ehrlich dir gezeigt, wie besonders und dass es knapp war und eben so all dieses ganze, Kevin Durant und Steph Curry, wie die sich umarmt haben nach so einem Spiel, das ist schon auch irgendwie, keine Ahnung, für mich ist das, hat das was Bewegendes gehabt und deswegen dieses Showmanship gehört dazu, aber nur das wäre mir, brauche ich dann auch nicht, aber dieses, Mann, das sind wirklich drei der größten Spiele aller Zeiten Richtung Ende ihres Ritts und so, boah, das war schon diese inverted pick and rolls von Curry und LeBron, das ist einfach so, Mann, wir haben die begleitet, wir haben das gesehen, wie nicht hasserfüllt, aber wie competitive das war und wie, also wirklich mit den Partys zwischen diesen 2016 gewinnt dann eben die Cavs und der hat das Ultimate Warrior T-Shirt an und LeBron kommt aus dem Flieger und all diese kleinen Spitzen und was alles passiert ist und jetzt finden sie irgendwie so zusammen, das war, weiß ich nicht, für mich war das wirklich, war das was groß, ich habe die seit 15, 20 Jahren quasi verfolgt und jetzt irgendwie zu dritt irgendwie machen die das, das war echt, hat mir gut gefallen.
Und es hat irgendwie dazu geführt, dass das für mich, glaube ich, wirklich, also das war, glaube ich, das beste Basketballturnier, was ich so verfolgen konnte. Mit all den Storylines, bei all den Teams, mit der Competitiveness, mit den Expendables, finde ich übrigens auch, passt deutlich besser. Oder? Also das ist doch wirklich, viel mehr kann man nicht erwarten von so einem Turnier.
Ja. Und trotzdem finde ich das nochmal großartig, mit Blick auf die Eurobasket. Ja. Weil du da diese Mannschaft nicht dabei hast. Und jetzt musst du überlegen, jetzt ist es, kommen all diese Mannschaften außer den USA und außer Australien dahin und jetzt ist der Größe, die großen bösen Bullies sind nicht da. Und jetzt hat jeder die Chance, nochmal, ist deutlich gestiegen, Gold zu holen und sich zu etablieren jetzt als die Nummer 1 in dem. Weil Serbien geht nach Hause und denkt, wir waren knapper dran in den USA, wir sind die beste Mannschaft in Europa. Zu Recht. Frankreich denkt sich, wir haben Silber gewonnen, das heißt, wir sind de facto die beste französische Mannschaft. Wir haben Deutschland geschlagen, als es wirklich darum ging. Deutschland denkt sich wahrscheinlich, wir haben Frankreich auseinandergenommen in der Gruppe und haben mit unserem B-Spiel oder einem B-Spiel 73 zu 68 in Frankreich verloren. Eigentlich sind wir schon, also dann kommt Luca und Giannis und wie sie alle heißen, kommen noch dazu. Und dann ist keine USA dabei, dann ist, ich sag's dir, ich bin jetzt ready. Ich kann nicht erwarten, dass das die nächste Geschichte losgeht.
Das wird quasi der Höhepunkt unserer anstehenden Basketball-Saison, die am 3. Oktober startet mit der Euroleague. Wir werden wieder unsere patentierte Euroleague-Konferenz Donnerstagabend im Programm haben, ab dem zweiten Spieltag, auch regelmäßig mit uns beiden Pappnasen am Mikrofon. Abteilung Basketball kommt übrigens wieder dann in der Woche davor, dass wir schön ausblicken können, was in der Euroleague ansteht. Da ist so viel passiert. Vezenkov zurück, Lorenzo Brown zu Panathinaikos und so weiter. Wir freuen uns, wenn ihr wieder mit dabei seid, haben zum Start, was war es nochmal, Bayern Real und Alba gegen Panathinaikos. Das sind am Tag der Eröffnung, sind das die Auftaktspiele aus deutscher Sicht. Alle Spiele live bei uns zu sehen, wie gesagt, auch in der Konferenz. Und das mündet dann wirklich darin, in einem Sommer, wo wir eine EM der Frauen haben, ja, die wir auch hoffentlich genug geschaudert haben in den letzten Folgen, wo wir uns riesig drauf freuen, was bei diesem Team so geht. Und dann die Eurobasket der Männer, und das gibt alles live zu sehen. Bei uns, die US-Frauen müssen wir übrigens auch nochmal erwähnen, ne? Also 10. Goldmedaille, 8. in Folge, und die krasseste Zahl ist wirklich 61. Olympiasieg in Folge für Team USA. Aber Frankreich, auch da, hat sie an ihre Grenzen gebracht. Was für ein Ende! Als Marien Johannes diesen Pass nochmal spielt auf Gabby Williams, denke ich mir, was macht sie denn da? Ja? Aber wenn sie nur einen Schritt weiter vorne ist, knackt die das Ding rein und es geht in die Verlängerung. Aber ja, jetzt mal ganz kurz aus Sicht eines Aufbauspiels, also der Pass ist der Pass nicht eigentlich vogelwild von Johannes, dass er den überhaupt noch spielt?
Ich war mir auch nicht sicher. Ich war im Gefühl, bin ich kurz zusammengezuckt, als sie ihn auspackt, aber hat sich über dieses Turnier auf jeden Fall auch so ein kleines Urvertrauen in sie. Ich habe immer das Gefühl, wenn sie was macht, macht sie was Gutes. Das überwiegt dann manchmal so ein bisschen in meinem Kopf. Mhm.
Was für ein Finale, ey, wow.
Ja, ich weiß, eng, knappe Kiste, okay, auf jeden Fall. Ja.
Also da nochmal, dieser ganze Finaltag hat übrigens auch dieses Spiel um Platz 3 schon. Das ist auch so geil, wenn man aus so einem Turnier, Julie Van Loo, nehme ich jetzt mit aus diesem Turnier, was für eine Zockerin bei den Belgierinnen, viel zu wenig von ihr gesehen bislang. Werd definitiv ein bisschen irgendwie Highlights Julie Van Loo nochmal checken. Alter, was hat die für ein Turnier gespielt? Also auch das Frauenturnier hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, wir bemühen uns darum, das alles abzubilden, haben das alles im Programm. Und freuen uns dann, wenn ihr in anderthalb Monaten, ist es ja ungefähr, dann wieder auch hier am Start seid. Dann haben wir Basti auch wieder mit am Start. Und dann geht's rein in die Euroleague, in die beste Liga Europas. Mit Per Günther. Das wird schön. Günther, das war ein schöner Sommer. Das hat Spaß gemacht.
Auf jeden Fall. Das war ein fantastisches, mir fällt gar kein Schlusswort dazu ein. Aber es war einfach Deutschland. Also war sexy letztes Jahr, und das ist irgendwie aber jetzt nochmal was anderes, würde ich sagen. Ich habe nicht das richtige Wort, aber Deutschland ist vor Ort. Deutschland ist präsent, meine Freunde.
Das war's von uns. Danke fürs Reinhören, und Günni, danke für einen schönen Sommer. Tschüssi.
Salut.